Lieber Herr, wir sehnen uns nach deiner Ewigkeit. Und auch über diesem Tag liegt schon der Morgenglanz deiner kommenden neuen Welt. Wir waren heute wieder erfüllt mit den täglichen Sorgen, mit dem, was uns beschäftigt hat. Wir können die Arbeit jetzt am Abend nur abschließen und in deine Hand legen und dich bitten, dass du uns aus deinem Wort wieder den Zuspruch gibst, den wir brauchen. Ermutigung, Stärkung und Erquickung. Amen. 1. Johannes 3, Vers 1 bis 10. Wir haben letztes Mal den schwierigen Abschnitt von Spaltung, Verführung, falscher Lehre. Das belastet uns ja immer wieder, wenn wir darüber reden müssen. Und wir wollen heute jetzt den neuen Abschnitt hören, der nicht bloß ermutigend ist und erquickend, sondern auch uns an ein paar Punkten sehr hart treffen wird. Die Herrlichkeit der Gotteskindschaft überschrieben. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Deswegen haben wir heute die Ewigkeitslieder gesungen und nachher noch. Und dann jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und ihn nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer Recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde, denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht recht tut, der ist nicht von Gott. Und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Ich möchte heute einmal nicht vorne anfangen, sondern in der Mitte. Da stehen also Sätze drin, da genügt es nicht bloß, dass man trocken schluckt, sondern mit denen wird man überhaupt nicht fertig. Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ist einer unter uns, der nicht täglich sündigt? Und Vers 9, wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen. Wenn wir jetzt so in einen Abschnitt einsteigen, dann sind wir mittendrin in der bewegtesten Diskussion. Wenn Sie in einem Hauskreis sind, passiert immer wieder das Unglück, dass einer irgendwo das aufspießt und dann gleich eine erregte Diskussion anfängt an irgendeiner Seite. Und dann kippt das irgendwo. Wir werden alles der Reihe nach sorgfältig erklären. Wir wollen ganz klare Antworten haben. Ich will Sie noch einmal daran erinnern, an einen Leitsatz, den wir einmal aufgestellt haben, dass alle Briefe geschrieben sind in der Abwehr falscher Lehren. Aha. Alle Briefe sind geschrieben in Abwehr falscher Lehren. Hier steht ja auch, Warnung vor den Verführern. Lasst euch von niemandem verführen. Jetzt besinnen wir uns mal, was waren das wohl für Verführer? hat uns schon im letzten Mal sehr bedrückt, gibt es eigentlich so viele Verführer? Ja, es gibt dauernd Verführer. Im Glauben versucht der Teufel von allen Seiten uns durcheinander zu bringen. Und es ist schon wichtig, dass man sich immer wieder über der Bibel informiert und stärkt und orientiert. Und wichtig ist auch, dass man im Zusammenhang bleibt mit den Lehren der vorigen Generationen. Heute ist das von vielen vergessen. Wenn sie bloß bleiben würden in dem, was man gelernt hat, ich glaube, wir sprachen letztes Mal länger drüber, dann würde man viel Unglück uns ersparen. In der Hanschen Gemeinschaft, da liest man immer ein Stück zuerst von den Väterschriften. Das ist gut. Damit man mal weiß, wie haben das einst die Väter in den vorigen Jahrhunderten ausgelegt. Und das ist ja für uns heute auch bindend. Also ich muss da in dem Zusammenhang stehen und die Verführung, was ist die Verführung? Damals gab es natürlich die Verführung, die wir schon von Korinth kennen. Dass Leute sagen, ach ja, das ist zwar in meinem Leben so, dass ich da unklare Verhältnisse habe, da lebte einer Geschlechtlichen, in offenbarer Sünde, und dann sagte, ist doch gar nicht schlimm, ich bin doch so fromm. Das heißt, er lebte seine Frömmigkeit irgendwo in seinem Herzen, in seinem Gemüt, aber mit seinen sichtbaren Taten hat es nicht übereingestimmt. Das gibt's ja. Gerade die Korinther waren Meister drin, dass sie sich erhoben haben, eine ganz extreme Frömmigkeit, die konnten Zungen reden, muss toll gewesen sein, aber der Paulus sagt, mit den verständlichen Worten hapert's, und die sind wichtiger. Der hat sie immer wieder zurückgeholt. Es gibt also Gefahren in unserem Glaubensleben, dass wir plötzlich uns gefallen im Singen der Lieder, im Reden der frommen Worte, aber in der Praxis sündigen wir. Und dann sagt Paulus, Johannes hier völlig zu Recht, das darf nicht sein. Es gibt keinen Christenstand, wo man meint, man hätte irgend so eine innige Verbindung mit Jesus Christus, aber im praktischen Leben stimmt es nicht. Darum sagt er völlig klar, wer sündigt, ist vom Teufel. Und da kannst du das jetzt nicht mit Gefühlen zudecken oder mit frommen Worten, sondern dein Leben muss ganz durchdrungen sein von deinem Glauben. Also das ist schon wichtig, dass er uns zurückholt zu einem ganzen Christentum, der Tat, des Lebens und der Worte. Jetzt gibt es aber wieder eine andere Gefahr. Sehr verbreitet ist, dass viele Leute ihren Glauben missverstehen und sagen, gut, dann muss ich also, und das haben wir ja so oft schon gehabt, aus dem Römerbrief und überall, ich muss jetzt mit Zwang versuchen, mein Leben aus eigenen Kräften umzugestalten. Es ist interessant, dass auch jungbekehrte Christen nach einiger Zeit diesem Missverständnis erliegen. Wir gebrauchen hier gern das Wort von den Kinderkrankheiten im Glauben. Dass sie meinen, sie könnten mit eigenen Mitteln das nun machen. Darum wird das so gern gesetzlich. Wissen Sie, was wir meinen mit gesetzlich? Dass einer meint, mit einer Fülle von rigorosen Verordnungen kriegt man das hin. Also da wird einer ganz feurig und sagt, die Röcke müssen so lang sein und die Haare müssen so geschnitten sein und man muss so und so sich kleiden und so muss man essen und das ist alles Gott wohlgefällig und das nicht wohlgefällig. Die rennen rum wie die Wilden. Und sie meinen, wenn sie das ganz arg mit Verordnungen machen, wird das irgendwie frömmer und gottgemäßer. Aber das ist ja, da sagt man das Wort, das ist nur eine Gesetzlichkeit, eine äußere Form. Und das ist nicht das Leben. Und man wird dadurch auch gar nicht das Böse in seinem Leben wegdrücken können. Verstehen Sie, da spielt es dann eine große Rolle und das ist ja schön, dass einer nichts mehr trinkt und immer raucht und was alles auch nicht tut. Aber es kann ja trotzdem sein, dass noch ganz massive Sünde da ist, dass er unreine Gedanken hat und dass er lügt und dass er stolz ist und hochmütig und alles Mögliche. Man kann mit seinen noch so rigorosen Verordnungen, selbst wenn einer der Fernseher zu Kleinholz schlägt, trotzdem viel Sünde haben. Und ich kann mir so viele Gesetze vornehmen, die sicher sehr hilfreich sind, aber die mich nicht zu einem heiligen Menschen machen. Und darum muss ich fragen, wie wird man denn überhaupt ein neuer Mensch? Wie kriegt man denn dieses Ziel, sich selbst zu verbessern? Man kann immer mehr sich bemühen, Gottes Gebote zu erfüllen. Aber Sie wissen es doch, dass Sie dadurch immer weiter wegkommen. auch wenn sie noch so sehr sich einengen mit allen Vorschriften. Darum sagt Johannes, wir sind jetzt Gottes Kinder. Durch was werden wir denn Gottes Kinder? Nicht durch ein fehlerloses, sündloses Leben, sondern dadurch, dass Jesus sündige Menschen annimmt. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, weil man immer wieder hier einem Irrtum erliegt und meint, man könnte das selber machen. Darum betont das der Johannes auch so stark. Wir sind jetzt, heute Gottes Kinder. Durch was sind wir Gottes Kinder? Da, wo wir die Vergebung Jesu angenommen haben. Und ins Buch des Lebens eingeschrieben wurden, wo wir Ja sagten zum Liebesangebot Jesu, da werde ich ein Kind Gottes. Das hat mit der Kindlichkeit und Babyhaftigkeit nichts zu tun. Das heißt doch, so wie wir Kinder unserer Eltern bleiben, zum Erbrecht eine Sache, nicht? Auch wenn sie schon 40 Jahre alt sind, ob sie Kind sind. Es beschreibt ihr Verhältnis, ihr unmittelbares Verhältnis. Sie haben ein Recht zu ihren Eltern hin. So beschreibt das einen ganz besonderen, nahen, vertrauten Zustand, den wir mit Gott haben. Wir sind Kinder. Jetzt manche haben ja ein sehr kompliziertes Elternhaus gehabt, darum muss man es noch einmal sagen, dass dieses Gottesverhältnis etwas ganz anderes ist, als alles, was Ihnen vielleicht in negativer Erinnerung geblieben ist, dieses Verhältnis zu Gott, dem Vater, ist so einmalig. Er wartet drauf, was sie bewegt. Ach, wir sind doch schon so rührselig, wenn die Kinder Wünsche haben, wie es uns das Herz abdrückt. Oft sind wir viel zu weich. Und wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch geben, was ihr bittet. Wir sind Gottes Kinder. Obwohl wir viele Mängel haben. So wie unsere Kinder ja noch nicht perfekt sind. Sie haben noch viel, viel Mängel und sie fliegen noch in manche Pfütze und verreißen sich ihre Röcke und ihre Hosen und kleckern drüber, machen wir sogar als Erwachsene manchmal noch, über unsere Kleider und beschmutzen sie. Das ist gar nicht das Tragische, sondern ich bin Kind Gottes geworden durch die Tat Jesu, der mich angenommen hat. Und das ist in der Tat heute schlimm, dass viele Leute evangelisch reinschreiben in ihre Zugehörigkeit, aber das nicht mehr wissen, bin ich eigentlich ein Kind Gottes? Bin ich ein Kind Gottes? Gehöre ich wirklich Gott? Oder wissen Sie nur, dass es einen Gott gibt? Bin ich sein Kind? Habe ich dieses unmittelbare Verhältnis zu ihm? Und wie Kinder mit ihrem Vater reden, erkennt man zum Beispiel am Reden. Da kann man dann anfangen, mit Gott zu beten. Und man hört seine Stimme. Wäre eine komische Sache, wenn meine Kinder bei mir zwar im Haus leben würden, aber mit mir nicht mehr reden würden und ich würde denen was sagen, die gehen einfach weiter und hören nicht drauf. Und das geht Tage so. Also ein Kind kann nicht leben, ohne das zu hören, was der Vater ihm sagt. Also die Grundlage unseres Lebens ist die Kindschaft bei Gott. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Warum beschreibt er denn das so komisch, dass er sagt, wir sollen das heißen? Ja, wir haben ja nur von Gott das so zugesprochen bekommen. Er sagt ja selber wieder, wenn wir sündigen, dann sind wir Kinder des Teufels. Ich sehe das nicht. Dieser Glaube, der das annimmt, hat es nicht als Beweis in der Hand. Er kann es immer bloß glauben. Ich habe das auf Hoffnung, sagt der Paulus einmal. Und Hoffnung ist nie das, was man sehen kann. Dass ich ein Kind Gottes bin, sieht man nicht. Wir unterscheiden uns von den Äußerlichkeiten von den Leuten nicht. Manchmal sieht man es ja einem an der Frisur oder so. Wenn wir eine altmodische Frisur haben oder altmodische Kleider oder so. Aber das meint ja der Johannes nicht, sondern dass er irgendwo ein innerer Zustand, ein Wesensverhältnis, das sieht man nicht, sondern das schenkt uns Gott und ich darf das glauben, obwohl mir in meinem Leben das Wasser oft bis zum Halse steht. Und ich ringen muss mit Versuchungen und Sünden in meinem Leben, darf ich glauben und sagen, Herr, ich bin dein Kind, dein Eigentum, weil du mich dazu berufen hast. Und darum sagt er in diesem ganzen Abschnitt, das immer wieder so schön, Er hat uns dazu bestimmt, aber wir werden es erst einmal sehen, wenn wir in der Ewigkeit dort sind und ihm gleich sein werden. Wenn wir den vollkommenen Leib haben, der nicht mehr sündigt. Wenn wir einen Leib haben, der nicht mehr Schmerzen hat und nimmer krank wird. Wir werden Jesus sehen in der Ewigkeit. Ach, das ist schön, dass diese Kindschaft uns zugesprochen ist. Jetzt müssen Sie tatsächlich in diesem Widerspruch leben. Und ich kann es Ihnen nimmer besser erklären. Ich habe Gott gebeten, dass er mir die Worte schenkt, dass ich es vielleicht verstehe. Es bleibt ein Widerspruch. Er hat mir es zugesprochen, du bist sein Kind, obwohl in meinem Leben viele Missstände sind. Ich darf das glauben aufgrund der Vergebung Jesu. Jetzt möchte ich einfach Geschichten erzählen, denn Jesus selber hat es mit Geschichten uns deutlich gemacht. Wer will denn hier die Geschichte vom verlorenen Sohn vergessen? Der Sohn, der dort bei den Schweinen sich zurückerinnert und merkt, mein Leben ist ja irgendwo so nicht mehr dessen wert, was es eigentlich sein sollte. Er steht auf, überblickt seine Lage wieder und merkt, ich bin schuld, ich hab's falsch gemacht, ich hab doch ein Vaterhaus. Und dann läuft er mit seinen stinkenden Klamotten nach Hause und rennt dem Vater entgegen und er hat überhaupt nicht vorher gewusst, dass der Vater von morgens bis abends auf dem Balkon stand und hinausblickte in die Ferne, wo bleibt mein Sohn? Gott hat eine Sehnsucht nach denen, die ihm davongelaufen sind und wartet, wann kommst du endlich zurück. Das ist ja auch für uns der Antrieb zur Evangelisation. Wenn Gott so sucht, dann wollen wir auf die Straßen gehen. Dann wollen wir einladen, denn Gott ist schon lange unterwegs. Und dann läuft ihm der Vater auch noch entgegen, um den Weg abzukürzen. Und der Sohn sinkt vor dem Vater nieder und sagt, das muss ja immer irgendwo sein, Vater, ich habe gesündigt. Das kann nicht überspielt werden, Herr, das war nicht recht, ich war schuld an allem, was geschehen ist. Und dann nimmt der Vater diesen stinkenden Sohn in die Arme und zieht ihn zu sich und sagt, mein Sohn. Ich habe gedacht, vielleicht sollte ich es Ihnen heute Abend einfach so erklären, der moderne Mensch, und wir sind ja auch ziemlich moderne Menschen, der hat ja gar kein Gefühl mehr dafür, dass es eine andere Welt gibt, als die, die er sehen kann. Vielleicht hält er kurz inne, wenn er das hört, Franz Josef Strauß bei der Jagd gestorben. Ach so, wir sind auch so vom Tod umgeben. Aber denkt schon gar nicht mehr weiter als bis zum Tod. Was dann kommt, das weiß man nicht. Der normale, moderne Mensch denkt nicht daran, dass es eine andere Welt gibt als die sichtbare Welt. Und darum tun wir schwer, solche Dinge ihm überhaupt zu erklären. Und wir tun heute Abend vielleicht schon schwer, weil wir so erfüllt sind. Der volle Schreibtisch ist noch daheim oder Sie haben noch viel für sich vorgenommen für Ihre Arbeit. Dass wir plötzlich merken, halt mal, da gibt es ja noch eine ganz andere Welt. Wie stehe ich zum ewigen Gott? Ist über mir der Zorn Gottes oder habe ich mit Gott Frieden? Das ist heute Abend das Wichtigste, dass ich mein Verhältnis zu Gott ordne und dass ich neu das entdecken darf, ich bin sein Kind. Ich gehöre ihm. Ob Sie wissen, was das bedeutet, wenn Eltern sich trennen müssen von ihren Kindern? Erzählte mal so ein Missionsdirektor der Barmer Mission, wie er einen Missionar, damals hat man ihn noch zum Zug begleitet hat, und dann sagt er, wir müssen gehen, sind Sie fertig? Und dann sagt er, ich möchte noch mal ins Kinderzimmer. Ich sagte, ja, wir haben doch so von den Kindern uns verabschiedet, ich möchte noch mal rein, ich möchte noch mal mein Kind sehen. Und dann macht er noch mal Abschied und dann gehen sie die Treppe runter und dann zur Straßenbahn und ich muss noch mal zurück. Und er sagt, das geht nicht mehr. Ich muss noch mal zurück, ich muss noch mal mein Kind sehen. Und dann sagt der Missionsleiter, also wenn es Ihnen so schwer wird, dann lassen wir das. Dann fahren Sie nicht, Sie bleiben hier, das hat keinen Wert. Und dann sagt er, doch, dann gehe ich, ohne noch mal hochzugehen. Was das früher war, auf viele Jahre, sich zu trennen von Kindern. Wenn man das oft miterlebt, wie die Kinder weggebracht werden vom Missionsflugzeug für ein halbes Jahr, das ist heute ja schon humaner, viele hundert Kilometer weit weg von Papua-Neuguinea bis nach Australien und sehen ihre Eltern immer, wie das oft das Herz bricht. Und erst so verstehen sie, wie Gott leidet an der Entfernung von uns, wo wir heute mit ihm nicht geredet haben, die Vaterliebe, die noch viel wunderbarer brennt als die Liebe ihrer irdischen Eltern. Gott sucht sie mit dieser Liebe und ich darf sein Kind sein, auch mit den Mängeln, die ich habe. Noch eine weitere Geschichte. Es soll uns irgendwo bewusst werden, ich erkläre das gern an der Lebensgeschichte von dem großen Forscher Livingston, der ja als elternloses Kind aufwuchs. Seine Mutter hat das Kind zur Welt gebracht, Vater war unbekannt und hat es in ein Waisenhaus gegeben und da herrschten raue Sitten. Und die jungen Burschen haben sich zusammengerottet und beschlossen, sich zu rächen und haben einmal den gemeinsten der Lehrer überfallen. Und sie wollten ihm einen Denkzettel geben, dann erschrecken sie, wie er blutig zusammenbricht und sie haben Angst, er ist tot. Und dann steigen sie über die Mauern des Erziehungsheims und flüchten. Und wo soll man hin in den USA? Irgendwo versuchen, sich durchzuschlagen. Der junge Bursche geht auf einen Mississippi-Dampfer und lässt sich anheuern. Und am Ende sagt der Kapitän, er kriegt kein Geld, obwohl er das geschafft hat wochenlang. Und er sagt, so ist die ganze Welt, als er in New Orleans aussteigt, die ganze Welt ist betrogen, verlogen. Ich werde einer sein, der sich an dieser Gesellschaft rächt. Und da sieht er plötzlich, wie für ihn zwei saubere Schuhe stehen. Was ist das? Da steht ein Mann mit schönem Anzug. Und er sagt, was tust du hier, Bursche? Er sagt, nichts. Er sagt, komm mit. Es war ein kinderloses Ehepaar, Stanley. So war es richtig, gell? Stanley. Und ein kinderloses Ehepaar und die nahmen ihn auf. Und in der ersten Woche, wo er in diesem Haus war, stirbt die Frau. Der Mann war gerade auf Geschäftsreisen unterwegs. Und die Frau holt ihn an ihr Sterbebett, den jungen Burschen, den wilden Burschen, den ungestümmen, ungehobelten Kerl. Schenkt ihm ihr Vertrauen. Sagt ihm alles, was er tun muss. Und der Mann dann nach der Rückkehr, als die Frau gestorben war, adoptiert diesen Sohn. Und er war so bewegt über diese Sache, was es heißt, nun ein Stanley zu sein. Dass er alles dran setzt, um den Livingston zu retten. So rum war es der Stanley, der Reporter. Der war das später, der durch Afrika war, Stanley Will gegründet hat in Zaire und so weiter. Dieser große, die müssen eine Lebensgeschichte lesen. Toller Mann. Aber das Geheimnis, er hat die Liebe von Eltern erfahren und es war für ihn das Größte, ein Stanley zu sein. Er wurde adoptiert. Und die größte Kraft in einem Christenleben ist nicht, dass wir uns mühen, sondern dass uns Jesus aus lauter Güte, aus lauter Barmherzigkeit als Kind annimmt. Und jetzt darf ich Kind sein, obwohl in meinem Leben noch so viele Mängel sind, obwohl ich meinen miesen Charakter kenne und alle meine Fehler. Ich bin sein Eigentum. Ich habe das so ausführlich dargestellt, weil ich heute Abend etwas Sorge hatte, es wird sehr theoretisch. Und es ist mir jetzt wirklich wichtig, noch einmal zu sehen, was war denn jetzt wieder die Irrlehre damals? Damals gab es viele Leute, die heute vielleicht wieder in der Christenheit sehr weit verbreitet sind, die sagten, ich halte nichts von diesem pietistischen Kind Gottes sein, da was sie da immer predigen in der Hofacker Kirche, nicht? Viel wichtiger ist, dass man sich müht. Ich bin in verschiedenen Organisationen, bemühe mich für eine bessere Umwelt und das ist was. Ich streng mich so und so viel an. Bloß was so schlimm ist, ich erreiche ja nie meinen neuen Heilszustand. Ich kann den neuen Heilszustand nur kriegen geschenktweise. Und das war damals nicht anders. Diese gnostischen Leute haben ja versucht, sich durch ihr Gutsein zu Gott hocharbeiten. Der Johannes sagt, nein, ihr kriegt's geschenkt. Ihr kriegt so geschenkt. Und das ist auch heute in unserer Zeit wieder ein Evangelium, an dem sich die Geister scheiden. Ich kann es nur annehmen und mich dran freuen. Und dann passiert das Wunderbare, dass dies auch unser Leben prägt. Wer das erfahren hat und weiß, der lebt anders. Auch wenn wir noch manche Seiten haben. Aber das, was mich immer wieder so beeindruckt und was ich auch sehe, etwa in der Arbeit unseres Jugendbibelkreises am Mittwochabend, wie stark Jesus Menschen umwandelt. Und nicht das Schimpfen, sondern die Liebe Jesu. Das geht eben wie bei dieser Adoption. Wer das begriffen hat, der hat keine Freude mehr an der Sünde. Der hat andere Werte gesetzt. Trotzdem sagt Johannes im ersten Vers, die Welt kennt uns nicht. Sie kennt auch die Gotteskinder nicht. Sie macht ihre dumme Witze über die frommen Konservativen. Den Film Oh Gott, Herr Pfarrer, wie heißt der da gestern, den brauchen Sie gar nicht angucken. Da kommt schon der pietistische Vikar-Käuerleber, den Sie dann durch den Kakao ziehen. Das ist alles natürlich schon die Strategie. Ich habe es auch nicht angesehen. Ich habe bloß vorher das gelesen, wie es da läuft. Die Welt kennt das nicht. Die wird auch nie verstehen, was uns wichtig ist. Aber Menschen, die die Gotteskindschaft haben, erkennen einander. Das ist ganz merkwürdig. Da gibt es eine Blutsverwandtschaft, wo man sich sehr schnell kennt und lieb hat. Es ist auch immer schön, wenn wir das wahrnehmen, über die Grenzen unserer Gemeinden hinaus und einander lieben. Die kennen, die Gotteskinder sind, weil sie das angenommen haben. Und dann sagt er, wir sind schon Gotteskinder, wir sind dazu erklärt, aber wir sehen es noch nicht so sichtbar, als ob unser Leib anders wäre als die der anderen Menschen. Nein, in der Ewigkeit wird man es einmal sehen. Das wird der große Unterschied sein. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Die bereiten wir hier schon vor. Denn da, wo ich den Gnadenruf Jesu wegwerfe, habe ich keine Hoffnung. Wir sind es auch. Wir sind es auch wirklich, weil Jesus uns durch diese Nähe erreicht. Das erleben wir doch, dass er uns so nahe kommt, wenn wir verzweifeln wollen, wenn wir keinen Mut mehr haben. Wir sind Gottes Kinder, wir haben doch den Zugang, wir können beten. Und er schenkt uns alle seine Gaben. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Noch eine schöne Geschichte, die dazugehört. Heute machen wir noch ein paar Geschichten, aber das ist immer am hilfreichsten, wenn wir es dann behalten können. Das ist eine bekannte Geschichte, die haben Sie oft gehört, wie Sie da auch irgendwo bei den Papuas die Bibel übersetzt haben. Und da haben ja die Missionare einen Einheimischen als Sprachhelfer. Und dann haben sie versucht, gerade diese Verse zu übersetzen. Und dann hat der Einheimische übersetzt, nachdem ihm der das mit seinem schlechteren Sprachverständnis vorübersetzt hat und sagte, dann heißt das also, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, hat uns Gott erwiesen, so hieß es, welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen, dass wir uns ihm gebeugt nahen dürfen. Für einen Stammesmenschen etwas ganz Großes, wenn er vor seinem Häuptling überhaupt erscheinen darf, mit gebückter Haltung, mit ausgezogenem. Nein, 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 anders als hier, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und dann übersetzt er schließlich, seht, welch eine Liebe hat uns Gott erzeigt, dass wir den Saum seines Gewandes fassen dürfen. Schon kaum kann er das aussprechen, bis er dann versteht, sagt er, nein, das ist zu groß, das kann man in unserer Sprache nicht übersetzt. Dass ich mich an den heiligen Gott heranwagen darf und ihn Vater nennen. Ich sage nochmal, wenn Sie es bei den Moslems erleben, bei unseren Straßen einsetzen, reden Sie mal mit einem überzeugten Muslim, dass Allah Vater sei, der kriegt einen Anfall. Das darf man nicht sagen, das ist Gotteslästerung. Dass ich zum heiligen Gott Vater sagen darf. Sie sollen mal wieder merken, wie unser Glaube, das, was uns Jesus hier schenkt, solch einen unmittelbaren Zugang zu Gott schenkt. Das kommt davon her, weil wir diese Welt Gottes einfach verdrängt haben. Dann ist uns irgendwie bloß noch so ein frommer Deckel da oben. Aber was das wirklich heißt, vor den Gott zu treten, der Richter der Welt ist, der Gott, der heilig, heilig, heilig ist, und wir dürfen ihn Vater nennen. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Das wird in der Ewigkeit das Wichtigste sein. Wir sprachen auch jetzt am Sonntag darüber, dass wir immer abhängiger werden von ihm. Alles läuft nur noch auf ihn zu. Da gibt's nichts mehr ohne ihn. Wir werden ihm dienen, werden ihm das Lob singen. Und das wird die Erfüllung unseres Lebens sein. Und jetzt sagt Johannes, wer diese Hoffnung hat, er gebraucht dieses Wort Hoffnung, weil er sagt, das kann man nicht ablesen. Passen Sie bitte auch auf, dass Sie nicht meinen, Sie könnten jetzt das irgendwo tun. Manche, die steigern sich jetzt in eine Stimmung rein. Oder so. Brauche ich gar nicht. Es ist ein Stück, das ich annehmen darf, weil Jesus real ist. Wenn jetzt ein Spötter kommt und sagt, dann bildest du dir das alles ein, sage ich, theoretisch wäre es möglich. Aber ich erlebe es ja, wie ich die Nähe Christi habe. Ich kann immer ja in den schweren Nöten und Anfechtungen immer einreden. Dann erlebe ich ja, wie sein Wort mich trägt. Aber ich habe es nur zugesprochen, nicht sichtbar und nicht beweisbar, auch nicht messbar, sondern in der Hoffnung. Aber wer diese Hoffnung hat, auch auf die Zukunft der Herrlichkeit, der reinigt sich, wie auch Jesus rein ist. Und ihm geht es jetzt darum, dass unser Leben mit Jesus übereinstimmt. Gucken Sie drauf, dass Sie immer mehr Ihr Leben ganz Jesus zur Verfügung stellen. Alles, auch Ihre Geschäftspraktiken, Ihre Gespräche, Ihre Literatur und alles, was Sie haben. Sie werden nicht jeden Lesestoff mehr brauchen können und auch nicht alles, was sonst anzusehen ist, brauchen. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht und die Sünde ist das Unrecht. Da heißt eigentlich im Griechischen, ist Gesetzlosigkeit, ist Anomia, steht wörtlich da. Sünde ist ein großes Unrecht, das ist nicht bloß etwas Harmloses. Wir sollten Sünde wieder fürchten in unserem Leben, auch wenn wir wissen, dass wir oft sündigen. Sagt ja selber nachher, wir haben einen Fürsprecher, aber wir sollten doch das wissen, dass es jedes Mal ein Schlag ins Gesicht Gottes ist. Ein Schlag ins Gesicht des Vaters. Denken Sie mal, wenn der verlorene Sohn sich immer wieder heimlich davon stiehlt und sagt, beim Vater das Geld holt und sagt, ich muss mal wieder durchbrennen und raus. Wenn es uns überhaupt eine Sehnsucht ist, etwas zu tun, wider den Willen des Vaters. Und dann kommt Vers 6 noch einmal, dass die stärkste Waffe gegen die Versuchungen ist, in Jesus bleiben, in ihm bleiben, in seiner Nähe, unter seinem Schutz. Und wer ihn kennt, der kann gar nicht mehr sündigen. Wenn wir ihn vor Augen haben, wird uns die Sünde nicht mehr versuchlich werden können. Das ist das Einzige, was wir dagegen setzen können, gegen alle Versuchungen, die Nähe Jesu. Und jetzt noch die Verse 7 bis 10 noch einmal, dass wir ganz stark hier dem entgegentreten, als ob es nicht so drauf ankäme, was wir jetzt im Einzelnen tun. Doch wir können nicht mehr dem Teufel die Tür öffnen. Warum? Weil er immer ja gleich kommt und von uns Besitz ergreift. Und das Schlimme ist auch bei gläubigen Menschen, wenn sie sündigen, gibt das gleich einen Dammbruch. Das, was man oft erlebt, wenn dann plötzlich der Teufel einen Zugang findet bei uns, wenn er einen schwachen Punkt hat, wie er uns so zerstören kann und wie er so viel kaputt machen kann. Wie viele waren einmal feurig dabei, haben kniend gebetet und dann auf einmal sind sie weg. Und das macht der Teufel durch Sünde. Er greift davon uns Besitz. Und wir sollten eine Angst davor haben in unserer Zeit, wo man auch sagt, das ist doch alles nicht schlimm, wo man weiß, es heißt eben so schnell, dass ich mitgerissen werde von ihm weg. Wir wissen es bei unseren jungen Leuten, wie leicht sie auch beeinflussbar sind. Eine falsche Freundschaft. Weg. Weg. Ein halbes Jahr später glaubt man nicht mehr, wie schnell sie alles verloren haben. Und das geht bei Erwachsenen nicht anders. Herr, bewahre mich vor Torheit. Versteht man oft nicht, dass Leute um ein Linsengericht alles verspielt haben. Wegen einer Sünde, wegen irgendeiner läppischen Sünde. Ob das geldlicher Art ist oder sexueller Art oder wegen eines Streites oder Rechthaberei oder Hochmut oder Stolz. Ich sage noch einmal, wir sind eben in dem Augenblick, wo wir sündigen, gleichzeitig unter dem Machtbereich dieser dunklen Mächte und werden dort bestimmt und werden dort geführt. Die Sünde kommt nicht irgendwo aus einem Fehler, aus einer Unvollkommenheit, sondern kommt aus einer Regie der dunklen Mächte. Ist mir auch immer deshalb wichtig, weil manche so arg von den okkulten Mächten sprechen und sagen, ich merke, wie okkult der Teufel in den Versuchungen bei uns ist. Wahnsinnig. Da kann ich immer gar nicht so unterscheiden zwischen dem einen Okkulten und dem anderen. Das ist für mich auch eine wahnsinnige Macht. Wenn man heute sieht, wenn Leute in die Sünde kommen, sie können es ja überall in den praktischen Auswirkungen erleben, wenn Familien auseinanderbrechen und alles. Und dann steht da, dazu ist der Sohn Gottes gekommen, dass die Werke des Teufels zerstört. Ich kann nur im Namen Jesu gegenübertreten. Und das tu doch, das erleben wir. Wir haben Sonntag das vergessen, wieder in der ersten Gottesdienst, im zweiten fallen mir die schönen Geschichten immer ein. Ich war bei der Zeltevangelisation in Denkendorf und da war ein Mann, der hat erzählt, wie er zur Therapie ging als Alkoholabhängiger und wie furchtbar das war, wochenlang. Und er hat gesagt, ich halte es nicht mehr durch, ich werde verrückt über der ganzen Sache und kann nachts nicht schlafen, wacht schweißgebadet auf und läuft zu seinem Arzt, was soll ich tun? Dann sagt er, Sie müssen es mit Gott probieren. Ist der Schlüssel. Und sagt, seit diesem Tag kein Tropfen Alkohol mehr in 12 Jahren. So ist mit der Sünde. Ich muss wissen, woher es kommt und wo ich es besiegen kann. Dass es mich an die Grenze der Möglichkeiten treibt. Und das ist wunderbar, dass Jesus alle Triumphe des Teufels zerstören kann und will. Und sie können angehen. Ob sie jetzt morgen mit Rauschgiftabhängigen reden oder was es ist, oder ob sie nur einen schrecklichen Ehestreit schlichten wollen, oder ob sie gegen die Sünde in ihrem eigenen Herzen ankämpfen. Sie können es nur tun, indem sie sagen, ich bin dein Kind, Herr, ich danke dir, dass du den Sieg hast und dass du stärker bist. Und dann lesen sie das alles noch einmal, dann freuen sie sich, dass er sie geschenkweise in diesen Stand hineinversetzt. Und das sind keine Fiktionen, sondern das sind Realitäten. Und dadurch kann ich siegen.